Ich möchte uns den Predigttext von heute lesen, der in 1. Könige steht, Kapitel 3, ab Vers 4. Einmal ging der König nach Gibeon, um dort ein Schlachtopfer darzubringen. Gibeon war der bedeutendste Kultplatz im ganzen Land. Auf dem Altar dort brachte Salomo 1000 Brandopfer dar. In Gibeon erschien der Herr Salomo nachts im Traum. Gott sagte ihm: Was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo antwortete: Deinem Knecht, meinem Vater David, hast du immer viel Gutes getan. Denn er war treu und gerecht und sein Herz war stets auf dich gerichtet. Er hat sein ganzes Leben nach dir ausgerichtet und du hast ihm die Treue gehalten. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt. Ja, so ist es jetzt, Herr, mein Gott. Du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle von meinem Vater David. Bin ich doch noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Es gefiel dem Herrn gut, dass Salomo genau darum gebeten hatte. Gott sagte ihm: Du hast weder um ein langes Leben gebeten, noch um Reichtum oder Tod deiner Feinde. Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören. Nur so kannst du gerechte Urteile fällen. Darum werde ich deine Bitte erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen und nach dir wird es keinen geben wie dich. Ich gebe dir sogar etwas, worum du nicht gebeten hast: Reichtum und Ehre. Kein anderer König wird sich mit dir vergleichen können, solange du lebst. Ich werde dir ein langes Leben schenken. Richte dein ganzes Leben nach mir aus, wie dein Vater David es getan hat. Befolge also meine Gesetze und Gebote. Da erwachte Salomo und merkte, er hatte geträumt. Er ging nach Jerusalem zurück, trat vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brandopfer und Schlachtopfer dar. Danach veranstaltete er ein Festmahl und lud dazu alle seine Beamten ein. Wir werden jetzt die Predigt hören und ich bete noch kurz. Herr, danke, dass du durch die Bibel zu uns reden möchtest, durch das Wort, das schon tausende von Jahren alt ist und immer noch heute für uns Bedeutung hast. Danke für die Zeit jetzt. Amen.
Du hast einen Wunsch frei. Einen Wunsch hast du frei. Denkst du da nicht auch sofort an Aladdin und die bezaubernde Genie? Wer kennt die noch, die bezaubernde Genie? Gell? Und Aladdin, die Jüngeren? Also, du hast einen Wunsch frei. Du musst dich schnell entscheiden. Was wäre deine Antwort? Das kannst du vielleicht gerade mal mit deinem Nachbarn oder mit deiner Nachbarin teilen. Dein einer Wunsch, jetzt, schnell. Wir haben eben den Predigttext aus 1. Könige 3 gehört. Ein Text, der mich selbst wieder einmal echt angesprochen hat. Und es ist echt gut, dass du heute hier bist. Schön, dich heute hier zu sehen. Und ich hoffe und bete, dass auch heute Morgen Gott uns durch seinen Geist sein Wort aufschließt und unseren Glauben an Jesus festmacht und für eine mutige und befähigte Jesus-Nachfolge ermutigt. Und anhand der Geschichte von Salomo, die wir eben gehört haben, werden wir uns heute drei Punkte anschauen. Das eine ist Gottes Charakter, zweitens ein bescheidenes Herz und drittens ein Leben auf Abwägen versus ein Leben im Licht. Erstens, Gottes Charakter. Nachdem Salomo nach seinem Vater David zum König über Israel ernannt wurde, lesen wir, dass er mit seiner Frau in der Stadt Davids ging, also Jerusalem, bis er seine Bauvorhaben beendet hatte, den Palast, den Tempel, der Tempel des Herrn und die Mauer um Jerusalem. Seitdem die Bundeslade aus der Stiftshütte entfernt wurde, hatte diese ihre Bedeutung als zentrale göttliche Gnadengegenwart im Volk verloren. Und an deren Stelle folgte der Dienst auf den Höhen. Diese Anhöhen waren hochgelegene Städte für die Anbetung und Opferdienste in Kanaan. Sowohl heidnische als auch der Gott Israels wurde dort verehrt. So heißt es nämlich schon einen Vers vorher: Salomo liebte den Herrn und hielt sich an die Anweisungen seines Vaters David. Nur bei den Opfern wich er davon ab. Seine Schlachtopfer und Räucheropfer brachte auch er auf diesen Kultplätzen dar. Und dabei heißt es doch schon im Gesetz des Mose in Bezug auf diese Höhen und die Altäre der fremden Völker: Ihr dürft den Herrn, euren Gott, nicht so verehren, wie diese Völker ihre Götter verehrt haben. Doch die Gemeinde Israels hatte ihre Kultstätte auf den Höhen bei Gibeon. Und die Geschichte erzählt, wie Salomo in die Gemeinde hinaufzog und Salomo dort seine Brandopfer darbrachte. Und nun lesen wir, obwohl die Lade, also der Ort der Gegenwart Gottes, in Jerusalem war, erschien Gott dem Samuel in Gibeon. Das Buch der Chronike berichtet ganz allgemein von einer Erscheinung. Ja, also wir können diese Geschichte einmal im Buch Könige und einmal im Buch der Chronike lesen. Und das Buch der Chronike erzählt eher von einer Erscheinung. Aber das Buch der Könige spricht genauer von einem Traum. Ja, Gott begegnet durch Träume. Wie krass ist das denn? Und es ist möglich, dass der Mensch im Traum mit Gott in einen Dialog kommt, der real und von echter Bedeutung ist. Das kann Gott tun. Und wenn er das tut, dann sind wir uns das bewusst, wenn wir wieder aufwachen. So wie Salomo, das können wir hier lesen. Er realisierte nämlich die Echtheit des Traums und ging nach Jerusalem, um dort dem Herrn zu opfern und ein Festmahl zu organisieren, aus Dankbarkeit. Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du schon mal erlebt, dass Gott dir einen bedeutungsvollen Traum schenkt? Manchmal ist man sich das ja so gar nicht bewusst vielleicht, ne? Dann träumt man etwas und man sagt hinterher: Ach, wie schön, ja, oder endlich mal kein Albtraum oder sowas, ne? Aber man schließt nicht darauf, dass dieser Traum vielleicht von echter Bedeutung war. Hast du ihn schon mal gebeten, dir auch auf diese Weise zu begegnen? Wenn nicht, dann tu das doch mal. Ich glaube, dass das möglich ist. Gott erschien Salomo im Traum und an einem Ort, der so nicht gedacht und von Gott anders angeordnet war. Gott ist barmherzig und sieht das Herz von Salomo. Denn wir wissen, Salomo liebte den Herrn, so sagt die Bibel. Und obwohl Salomo irgendwie Teil des Systems war, macht Gott einen Schritt auf ihn zu. Er kommt auf ihn zu. Er ist auch an diesem Ort anwesend. Gott kommt. Und wenn dem nicht so wäre, dass Gott kommt, dann würde in dieser Welt nicht viel passieren. Richtig? Wenn Gott nicht dem Menschen entgegenkommen würde, dann wäre diese Welt ziemlich allein. Im Garten Eden ist er auf der Suche nach dem Menschen und ruft: Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Ruft er durch den Garten. Er offenbarte sich Abraham: Zieh aus deinem Land aus. Er offenbarte sich Mose, er offenbarte sich im Neuen Testament durch Jesus. Und er kommt auf uns zu, Gott mit uns, der Gott Emmanuel. Das ist seine Art. Es ist seine Art, sich auf uns einzulassen, zu uns zu kommen, die Begegnung zu suchen. Und da spielt der Ort keine Rolle. Gott kommt auch zu dir. Gottes Charakter ist also erstens Barmherzigkeit, ein sich nahender Gott der Barmherzigkeit. Und zweitens ein Gott der Freude. Denn wir lesen davon, wie Gott auf die Bitte von Salomo reagiert. Wir lesen in Vers 10, es gefiel dem Herrn gut, dass Salomo genau darum gebeten hatte. Das hebräische Wort macht deutlich, dass Gott Freude an Salomo hatte. Also wenn wir hier lesen, es gefiel Gott, dann steckt dahinter, dass er Freude an Salomo hatte. Er freute sich darüber, in diesem Moment das Herz von Salomo aufleuchten zu sehen, wie es danach verlangt, mit Weisheit und Erkenntnis, mit Einsicht beschenkt zu werden. Gott freut sich, wenn der Mensch auf Kurs ist, wenn das Herz am richtigen Fleck ist, wenn das Herz Stärke zeigt, dann, wenn es darauf ankommt. Gott ist ein Gott der Freude. Er freut sich über seine Menschen. Bist du dir das bewusst? Es kommt auch immer darauf an, wie man erzogen wurde und welche Glaubenssätze man mitbekommen hat. Und aus diesen Dingen formt sich unser Gottesbild. Und dann denken wir manchmal, dass Gott vielleicht gar nicht mit so einem Lächeln auf uns schaut. Weil wir vielleicht eh alles falsch machen. Weil wir vielleicht nie genügen und wir das Gefühl haben, nie genug zu sein. Aber Gott ist ein Gott der Freude. Er hat Freude an dir. Denn es ist ein bescheidenes und leidenschaftliches Herz, was Gott hier sieht. Gott fragt Salomo in Vers 5, was immer du bittest, will ich dir geben. Was möchtest du? Salomo, was möchtest du? Und Salomo antwortete: Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Was würdest du als Bitte formulieren, wenn Gott euch dazu auffordert? Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mit euch sein darf, weiß ich, dass ich nicht so bescheiden gewesen wäre. Wenn ich in dieser Situation, also in diesem Traum, in dieser Situation, in diesem Moment, in diesem bedeutungsvollen Moment gewesen wäre und ich stelle fest, boah, krass, Gott ist da und er fragt mich, was bittest du? Dann kann ich euch sagen, ich glaube, ich hätte nicht so ein bescheidenes Herz gehabt. Denn es gibt doch so viele Dinge, die ich für mein Leben oder die Welt als wichtig erachte, oder? Miss Germany würde jetzt wahrscheinlich sagen, Frieden für die Welt. Oder ein Tech-Milliardär würde vermutlich für den Erfolg der Mars-Mission auf die Knie gehen. Oder ein Mittelständler eines Unternehmens um Fachkräfte bitten. Und ich würde vermutlich auch meine eigenen dringlichen Dinge finden, um die sich Gott doch kümmern könnte. Und das liegt doch auch nahe. Lasst uns da mal nicht zu fromm sein. Denn das liegt doch nahe. Denn hätte Salomo nicht auch seine dringlichen Dinge gehabt? In den Versen 6 bis 8 beschreibt er seinen Werdegang zum königlichen Thron und das Volk, das sehr groß ist, so groß, dass niemand es zählen oder schätzen könnte. Hätte Salomo da nicht auch viele Dinge finden können, die Gott für ihn erledigen könnte? Aber sicher, und wie Gott später sagt, hat Salomo nicht um ein langes und reiches Leben gebetet. Auch nicht, dass Gott sich um die Feinde kümmert, damit er und das Volk nicht in Bedrängnis kommen. Sondern Salomo erkennt, dass er noch sehr jung ist. Er war ja da ungefähr 20 Jahre alt. Und wie er selber da sagt, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle von meinem Vater David. Dabei bin ich doch noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Die Formulierung, ich weiß weder aus noch ein, beschreibt im Hebräischen durch Wahrnehmung oder Reflexion zu erkennen, was gut und richtig ist und sich sachgemäß darum zu kümmern. Ja? Ich weiß weder aus noch ein, beschreibt durch Wahrnehmung oder Reflexion zu erkennen, was gut und richtig ist und sich sachgemäß darum zu kümmern. Also im Grunde sagt Samuel, ey Gott, pass mal auf, Alter, ich komme ohne dich nicht klar. Das ist das, was David heute sagt. Wir müssten jetzt mal verschiedene Generationen hier haben, die diesen Vers in ihrer Sprache übersetzt haben. Und eben genau die jüngeren Leute würden wahrscheinlich sagen, ey Gott, nee, ey, ohne dich komme ich nicht klar hier. Weil Salomo erkannt hat, dass er noch jung ist und die Aufgabe recht groß. Und so bittet Salomo, gib mir deinem Knecht ein hörendes Herz. Gott, ich brauche, ey, ein hörendes Herz. Luther und die Neues Leben Übersetzung übersetzen ein gehorsames Herz. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt ein Herz, das auf deine Weisungen hört. Die Zürcher Übersetzung ein Herz, das hört. Und die Schlachter übersetzt, gib mir ein verständiges Herz. Und ich finde, das ist das, sehr gut trifft. Ein verständiges Herz. Darum antwortet Gott. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. Gott gibt ihm also ein weises, Chakam im Hebräischen, und verständiges Ben Herz. Ein weises Herz also, das auf besondere Weise sachkundig ist. Also das Herz eines Menschen beschreibt, der sich auf etwas meisterlich versteht. Wir haben heute unter uns einen Zimmermann hier sitzen. Der kennt sein Handwerk. Der ist gut da drin. Und so haben wir auch andere hier, die in dem, was sie tun, wie es hier steht, sich meisterlich verstehen. Ein verständiges Herz bedeutet, einsichtsvoll zu sein, eine geistliche Einsicht in die Natur und Geschichte, in Gottes Handeln zu haben. Wie krass ist diese Geschichte hier? Salomo ist mir an dieser Stelle ein echtes Vorbild. Die Weisheit vollzieht sich in Salomos Leben zunächst in der Funktion als Richter. Und da muss man schon weise sein als Richter. Und sein verständiges Herz, seine Einsicht in Natur und Gottes Handeln vollzieht sich in seinen dichterischen Tätigkeiten. Sehen wir ja auch am Buch der Sprüche. Mal so eine Empfehlung nebenbei, lest das mal wieder. Dieses Buch der Sprüche. Und die Bibel schildert uns, dass die Weisheit und Einsicht Salomo einzigartig und einmalig ist auf dieser Erde. Sie war so faszinierend, schreibt die Bibel, dass die Menschen und Völker kamen, um ihn zu hören, um das alles zu sehen und ihn zu hören, Kapitel 5, Vers 14. Und doch fehlt ein entscheidendes Element. Nicht nur in diesem Text, sondern ganz allgemein in dem Buch der Könige. Es ist das, was Salomo in Sprüche 1, Vers 7 schreibt. Zu Beginn dieses weisheitlichen Buches der Sprüche. Dort schreibt er nämlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das wird nirgends erwähnt. Und es mag Zufall sein, es mag aber auch ein erstes Anzeichen für die Entwicklung des Ungehorsams sein, die gegen Ende der Zeit Salomos einsetzte und sein ganzes Werk gefährdete. Das können wir dann lesen in 1. Könige 11. Und so schauen wir uns jetzt den dritten Punkt an, ein Leben auf Abwägen versus ein Leben im Licht. Wo die Furcht des Herrn ist, also die Gewissheit der Größe Gottes, wo diese Furcht des Herrn abnimmt, verfällt und in die Beliebigkeit verläuft, gerät das Leben auf Abwägen. Aber hier in 1. Könige 3 sehen wir, dass Salomo so gut gestartet hat und sein Herz am richtigen Fleck war. Das war ein Superstart, wie bei der DTM, Formel 1 oder bei den Olympischen Spielen. Es war ein echt Superstart für Salomo. Ja, nicht nur das, sondern dass sein Blick auf Gott ungetrübt war und somit von Herzen um ein hörendes Herz bitten konnte, zeigt doch, was für einen Start er hinlegte. Wisst ihr, ich denke, dass Salomo erkannt hat, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, wir alle haben dringliche Dinge, Dinge, die unsere Seele bewegen, unsere Seele unruhig machen. Denn schauen wir doch einfach mal in unser eigenes Leben hinein. Vergegenwärtige dir mal deine momentane Situation oder schau doch einfach mal in dein Umfeld, deine Nachbarschaft, in den Ort. Oder schau in das Weltgeschehen. Es gibt doch so viele Sachen, oder? Aber wenn wir das Ganze ohne ein hörendes, also ein weises und einsichtiges Herz tun, dann wird es schräg in unserer Jesus-Nachfolge. Dann wird es schräg. Und wir kommen auf Abwägen. Dann hastet unsere Seele durch die Welt und fühlt sich irgendwie verloren. dann sind unsere Beziehungen nicht von der Liebe und Barmherzigkeit bestimmt. Dann haben wir Angst, den Menschen von der Hoffnung in uns zu erzählen. Aber wir sind dazu berufen, mutig zu sein und mit einem hörenden Herz Kinder Gottes und Boten der guten Nachricht von Jesus in dieser Welt zu sein. Und daher schreibt Jakobus, ja, jetzt springen wir ins Neue Testament, daher schreibt Jakobus, der Halbbruder Jesu, an die jüdischen Christen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus vertrieben wurden. Er schreibt: Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und Jakobus kann das schreiben, weil Jesus das selbst für seine Nachfolger versprochen hat. In Lukas 21, Vers 15 lesen wir: Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, die kein Gegner widerlegen kann. Und ich werde euch Weisheit schenken, die niemand widerstehen kann. Also eine Weisheit, die schlagfertig ist, eindrucksvoll ist. Siegfried Großmann schreibt über das Wort der Weisheit als Geistesgabe, die im Griechischen Sophia bedeutet mehr als die Weisheit im Sinne eines vertieften Wissens. Denn sie meint im Kern die Lebenserfahrung eines Weisen, der gelernt hat, die tieferen Zusammenhänge zu sehen und damit die aktuellen Situationen zu deuten. Nochmal, Sophia bedeutet mehr als die Weisheit im Sinne eines vertieften Wissens, denn sie meint im Kern die Lebenserfahrung eines Weisen, der gelernt hat, die tiefen Zusammenhänge zu sehen und damit die aktuellen Situationen zu deuten. Er definiert das Wort der Weisheit weiter als eine geistgewirkte Deutungsfähigkeit und eine charismatische Schlagfertigkeit. Aber ganz entscheidend ist es an dieser Stelle, dass diese Art der Weisheit, das Wort der Weisheit, nicht auf menschlichem Wissen beruht. Weil dann wird's schräg. Wenn wir meinen, dass das auf menschlicher Weisheit beruht oder dass ich meine menschliche Weisheit, die ich mir angeeignet habe, über Jahre nutzen kann, um es als ein Wort der Weisheit zu verkaufen, dann wird's schräg. Es mag sein, dass es eine natürliche Veranlagung gibt. Ja, und da bin ich auch von überzeugt. Aber diese Art des Durchblicks beruht allein auf Gottes Kraft. Ganz allein auf Gottes Kraft. Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 5. Und es kann daher zu Recht als ein Zeichen göttlicher Vollmacht angesehen werden, die einem Menschen zu gegebener Zeit und das auch punktuell geschenkt werden und zu einer Gabe des Geistes werden kann. Hast du das schon mal erlebt? Ist das in deinem Leben schon mal vorgekommen? Bei dir selbst oder bei anderen? Ich habe das diese Woche in der Gemeindeleitung erlebt, als jemand einen erklärenden und in den größeren Zusammenhang stellenden Gedanken in die Gruppe gab. Und das habe ich als Kraft Gottes erlebt. Wisst ihr, es sind manchmal gar nicht so spektakuläre Dinge, sondern es wird einfach erlebt als etwas Lösendes, als etwas Kraftvolles. Und somit ist das Wort der Weisheit meist als das lösende Wort in einer schwierigen Situation anzusehen. Ey, und ich kann euch sagen, wie oft bräuchte ich das zu Hause, ja, wenn es in der Familie zu Konflikten kommt und das manchmal so komplex ist in Zeiten der Pubertät oder so, ja. Wie oft wünsche ich mir dann, dass ich ein Wort der Weisheit habe oder mal anders übersetzt, ein lösendes Wort. Ja? Oft wird durch einen einzigen Satz oder einen bildhaften Vergleich, einen neuen Ausdruck oder eine gezielte Frage die Situation einfach entschärft und auch zum Guten verändert. Und Ähnliches sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte von König Salomo. Lest mal die Zeilen dann weiter, denn danach kommt schon mal so ein heftiges Ding, wo er als Richter sehr weise sein muss. Oder wir sehen das auch beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Und somit hilft uns das Wort der Weisheit, ein Leben im Licht zu führen und auf Kurs zu bleiben. Somit kann ein Wort der Weisheit in vielen Situationen zu Gottes Kraft für uns werden. Zum Beispiel durch eine Predigt oder in Beratungen. Da kann das sehr gut vorkommen, aber auch in der Seelsorge und in alltäglichen Situationen im Miteinander der Ehe, der Familie oder unter Kollegen. Entscheidend ist ein hörendes Herz. Und ich frage mich manchmal, ob wir unsere Herzen dahingehend wirklich ausgerichtet haben, dass dieses Herz in uns ein hörendes ist und bleibt. Das ist ja manchmal wie bei Kindern, ne? Die wollen einfach nicht hören. Dann sind die stur. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben, dass eigentlich denken wir, ja, aber dann ist unser Herz trotzdem irgendwie stur. Deswegen lesen wir auch im Buch Hesekiel, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte, ein fleischernes und kein steinernes Herz mehr, sondern ein fleischernes, das lebendig ist, das neu ist, das lebt. Und alles, was lebt, sollte auf den hören, der Schöpfer dieser Welt ist. Gib uns ein hörendes Herz, so Salomo. Gib mir, deinen Knecht, ein hörendes Herz. Und sollte das nicht auch unser Gebet vor allem anderen sein? In Konflikten in der Familie. Oh Gott, was denkst du jetzt dazu? Gott, lass mich hören, was jetzt das ganze Ding entschärft. Oder unter Kollegen, der mich missverstanden hat. Und ich den Eindruck habe, das habe ich jetzt schon 10-mal erklärt, aber er versteht mich trotzdem nicht. Ey Gott, was braucht der Typ jetzt? Gib mir doch irgendwie ein Wort oder einen bildhaften Vergleich, dass der Typ das versteht. Und dass es wieder gut kommt. Versteht er? Nicht, rück den mal zurecht, sondern dass die Beziehung wieder gut kommt. Ja? Oder die Dinge, die unsere Seele belasten, die uns unruhig machen. Auch das Weltgeschehen, dass wir Gott fragen, Gott, was bedeutet das für mich und für meine Seele und für uns als Gemeinde? Sprich doch bitte da hinein, dass ich dir weiterhin mutig nachfolgen kann und an dir dranbleibe und meine Seele nicht erschreckt. Jesus hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Dafür brauchen wir ein hörendes Herz. Und damit sind wir doch irgendwie in unserer Predigtreihe der letzten Wochen, oder? Fit für die Welt. Irgendwie ist ja alles in dieser Predigtreihe, weil es geht ja immer darum, dass wir als Jesus-Nachfolger gestärkt unterwegs sind in dieser Welt. Ich komme jetzt zum Schluss, oder? Habt ihr was dagegen? Nee? Gut. Also, wir haben gesehen, dass Gottes Charakter Barmherzigkeit und Freude ist. Er kommt uns nahe, dort, wo wir sind. Auch wenn wir uns verrannt haben, er kennt uns, er geht uns nach und er freut sich, wenn unser Herz am richtigen Fleck ist. Weil wir einen barmherzigen Gott haben, dürfen wir glauben, dass er gerne gibt und seine Kinder mit den richtigen Dingen beschenkt, auch dich. Zweitens, ein bescheidenes Herz liegt in der Gewissheit der Größe Gottes begründet. Die Ehrfurcht vor Gott lässt uns erkennen, was wir wirklich brauchen, nämlich ein hörendes Herz, was sich durch Weisheit und Einsicht im praktischen Leben zeigt. Es ist so unglaublich praktisch, glaubt's mir. Und drittens, Jesus hat seiner Gemeinde versprochen, durch seinen Heiligen Geist ihr Weisheit und Einsicht zu geben, die uns fit macht, also befähigt für ein Leben in der Nachfolge, um Botschafter der guten Nachricht in dieser Welt zu sein. Und damit wir erkennen, was gut und richtig ist, gemäß dessen, was sein Wort sagt. Und das ist alles andere als abstrakt, sondern in den alltäglichen Dingen unseres Lebens erfahrbar für ein Leben im Licht. Und somit lasst uns doch gemeinsam für ein hörendes Herz beten. Und das machen wir jetzt ganz praktisch. Und ich bitte jeden, dem es möglich ist, dazu aufzustehen. Und wir beten dieses Gebet gemeinsam. Ihr könnt es vorne mitlesen, ähnlich so wie das Vaterunser. Ja? Gott, ich bitte dich, schenke mir ein hörendes Herz. Hilf mir, deine Stimme in meinem Leben zu hören und deinen Willen zu erkennen und ihm zu folgen. Lass mich in den kommenden Tagen aufmerksam für deine Führung und die Bedürfnisse anderer hören, damit ich dir und meinen Mitmenschen besser dienen kann. Amen.